Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit einer Frau, die als Journalistin und Filmemacherin für ARD und ZDF arbeitet, für Panorama, NDR, Norddeutscher Rundfunk Hamburg, für die ZDF-Reihe 37 Grad beispielsweise. Guten Morgen und herzlich willkommen, Tina Solimann.
Guten Morgen.
Wie war es in China?
Toll.
Ja?
Spannend, interessant, turbulent und viel Trubel vor allen Dingen in Hongkong.
2,5 Wochen waren Sie dort, jetzt am Wochenende zurückgekommen. Mhm. Wie lange waren Sie in Hongkong?
4 Tage. Was Aber die Sie? Entscheidenden 4 Tage.
Inwiefern?
Weil wir mitbekommen haben, wie sich die Studenten zusammengerottet haben, wie es immer mehr wurden. Am Ende waren es Hunderttausende und wir haben uns da auch vor Ort. Das war eigentlich eine private Reise. Mhm. Aber natürlich kann man als Journalist dann nicht einfach weitergehen und will man auch nicht. Und das war schon eine elektrisierende Stimmung dort.
Diese Zehntausende oder dann Hunderttausende, die sich dann auf den Straßen Hongkongs versammelt haben, das hat in Westeuropa, in Deutschland zunächst mal eher irritiert, weil man damit gar nicht gerechnet hat. Wie haben Sie es vor Ort erlebt?
Man war einfach mittendrin, das war ja zentral in Hongkong, es hieß ja dann auch Occupy Central. Da konnte man gar nicht dran vorbei. Man hat das gemerkt, dass die Studenten alle schwarz angezogen und alle auch sehr gut ausgerüstet. Das hat mich sehr erstaunt. Die waren alle schon gerüstet für Wasserwerfer. Geschützt haben und schützen haben wollen. Und dann haben die sich zusammengerottet und es wurden Tag und Tag und Nacht um Nacht mehr.
Wie haben Sie die Polizei erlebt in Hongkong?
Sehr freundlich, sehr sympathisierend mit den Studenten. Also 100%ig. Ich weiß nur nicht, wie lange sie das eben durchhalten können.
Ja. Sie waren auch in Städten wie Shanghai und Peking. Peking, eine riesige Millionenmetropole mit, glaube ich, nicht so guter Luft.
Kann man nicht behaupten, nein. Das war ziemlich finster. Ja. Wirklich eine gute Kulisse für Horrorfilme. Aber trotzdem war es spannend und interessant.
Was war spannend an Peking?
Na, diese Gegensätze, also die Menschen, die durch diese hässlichen Städte gehen und dann auch aber gleichzeitig in die Tempel gehen und die schönen Blumen. Also es gibt sehr viele Gegensätze und Altes und Neues und irgendwie funktioniert das nebeneinander, es kollidiert nicht.
Wie erlebt man diesen anderen Gegensatz, also letztlich ein urkapitalistisches Wirtschaftssystem auf der einen Seite, auf der anderen Seite diese alte kommunistische Machtelite?
Nun war ich ja nicht vor Ort und habe jetzt mit den Menschen sprechen können, aber ich glaube, dass die Menschen in Peking ganz gut zurechtkommen, entgegen aller Unkenrufe. Ich glaube, dass man dort sich versucht, gegen den Kapitalismus, und da gibt es ja auch gute Gründe, zu wehren. Es ist, wenn man nach Hongkong kommt, wirklich ein Kulturschock. Es geht einfach nur um Kaufen und Handeln. Ich habe noch nie so viele Markenläden gesehen und man hat dann auch gar keine Lust mehr, selbst wenn man könnte, zu laufen, zu kaufen, okay. Natürlich.
Mit wie vielen Filmideen sind Sie aus China zurückgekommen? 2,5?
Ja, vielleicht einem, okay. Mit einem Thema. Aber letztendlich ist es ja jetzt die große Politik, außer bei Panorama, nicht mein Thema. Mich interessieren ja eher die Menschen, ihre existenziellen Kämpfe, die Wendepunkte im Leben eines Menschen, die natürlich mit großer Politik zusammenhängen. Aber erstmal schaue ich eher psychologisch auf die menschlichen Abgründe.
Frau Solimann, Sie haben einen Film gemacht über Blacky Fuchsberger, der vor wenigen Wochen verstorben ist. Wie haben Sie diesen Mann in Erinnerung?
Er ist das, was er ist. Also er ist der Darsteller, als den er sich immer auch, er hat sich immer als Darsteller bezeichnet, nie als Schauspieler. Und für mich war erstmal erstaunlich, dass man, wenn man versucht, ihn auf anderer Ebene zu bekommen, dass er immer sehr professionell bleibt und eigentlich versucht, sich nicht wirklich zu öffnen. Er kommt charmant und offen rüber, aber letztendlich war er ein verschlossener Mann.
Ein Autodidakt, der sich alles selber beigebracht hat und von daher auch eine bemerkenswerte Karriere gemacht hat. Extrem familienfixiert, familienorientiert?
Extrem auf sich fixiert, extrem auf seine Frau fixiert, auf die Familie, ja, vielleicht auf seinen Bruder.
Mhm. Dann gab es noch den Sohn, den einzigen Sohn, der unter letztlich sehr tragischen Umständen ums Leben gekommen ist. Natürlich auch eine Katastrophe im Leben dieses Mannes.
Ja, aber dieser Mann zeichnet sich ja dadurch aus, dass er diese Katastrophen überlebt hat. Also er hatte eine unglaubliche Kraft, Schicksalsschläge zu meistern. Also ich habe ihn auch gefragt, wie er das denn macht. Also er hat gesagt, nicht zu viel nachdenken, verdrängen und weitergehen. Mhm. Und außerdem war er neugierig. Und das hält am Leben.
Ist da eine Freundschaft daraus entstanden? Würden Sie so weit gehen?
Ach, er hat viele Leute als gute Freunde bezeichnet. Letztendlich waren es aber immer Menschen aus dem Entertainment-Bereich. Ich glaube, echte gute Freunde hatte er nicht.
Er ist ein Mann, der in gewisser Hinsicht, glaube ich, auch Zeitgeschichte miterlebt haben. Wenn wir uns erinnern, 1972, die Olympischen Spiele in München, die heiteren Spiele, dann dieser Terroranschlag der Palästinenser, und Blacky Fuchsberger war in München der Stadionsprecher.
Ja, und er hat sich eben dadurch bewährt, dass er eben nicht vor den Anschlägen gewarnt hat und damit eine Massenpanik verhindert hat und damit wahrscheinlich sehr vielen Menschen das Leben gerettet hat. Er ist ein sehr intuitiver Mensch und macht intuitiv sehr viel richtig. Und ich glaube, ohne Blacky Fuchsberger hätte es noch ganz anders ausgehen können.
Er war dann auch einer der ersten Talkshow-Moderatoren im deutschen Fernsehen, weiß Gott, nicht unumstritten. Wie ist er, und das hat er ja auch mitbekommen, wie ist er damit umgegangen?
Er war sehr schnell gekränkt. Also er war sehr gekränkt, als man ihn zu stark kritisiert hat für seine hemdsärmelige Art. Er sagt ja das, was er denkt, und das auch ziemlich drastisch und klar. Und deswegen hat man ihn kritisiert seine Sendung auf Los geht's los oder sowas.
Diese Samstagabend-Show.
Sie hieß, glaube ich, anders. Ich weiß gar nicht mehr genau. Okay. Auf jeden Fall wurde er sehr kritisiert für seine sehr offene Art für die damalige Zeit. Heutzutage würde man nicht mal mit der Schulter zucken. Aber zuvor hatte er ja auch die Sendung abends im BR, eine Talkstunde mit einem Gast einzeln. Und da gab es ganz schöne Gespräche, beispielsweise mit Brandauer. Immer bei einem Gläschen Wein, immer ganz gemütlich. Und das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil Zeit für den Gast.
Diese Sendung haben Sie sich alle durchgeguckt für den Film, die Sie dann machen durften?
Alle angeschaut. Ja. Und das war auch interessant, ja.
Tina Soliman, eine Journalistin, die im Regelfall für ARD und ZDF arbeitet, was die ARD angeht, viele Filme auch für Panorama macht und gemacht hat und sich in letzter Zeit intensiv mit einem ganz speziellen Projekt beschäftigt hat, wie es ist, wenn Menschen von einer Sekunde auf die andere mit anderen ihnen nahestehenden Menschen den Kontakt abbrechen. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen, Frau Soliman?
Das war schon 2006. Also ich habe mich schon sehr lange damit beschäftigt. Es ist eigentlich, wie es immer ist bei mir, dass Menschen mir was erzählen. Und ich merke dann oder spüre dann, ob da mehr dahinter ist oder nicht. Und ich sehe dann, was es bei ihnen auslöst. Und wenn es etwas Starkes auslöst, starke Gefühle, wenn es existenziell wird, dann finde ich es interessant. Und ich habe selten, also bei der Funkstelle kommen alle Themen zusammen, die ich bisher bearbeitet habe. Es geht oft um Verlust, um Angst, um Verarbeitung von Wendepunkten. Und ja, es gibt Menschen, die haben mir erzählt, wie schlimm es ist, wenn die Menschen von einem Tag zum nächsten den Kontakt abbrechen, ohne sich zu erklären, weil dann bleibt man ja im Ungefähren zurück. Und ich habe gesehen, was das mit den Menschen macht, mit den Verlassenen. Mhm. Und das fand ich so interessant, dass ich dachte, darüber müsste man ja einen Film drehen, auch wenn es nicht wirklich ein Filmstoff ist, aber es hat funktioniert.
Wie einfach oder wie schwierig ist es dann entsprechend, die Protagonisten auch vor die Kamera zu bringen, weil da etwas sehr Privates, etwas sehr Persönliches, sehr öffentlich zu machen, ist ja nicht ganz einfach.
Es ist bei den Themen, die ich mache, wie Selbstmord beispielsweise, nie einfach, aber da war es sehr viel einfacher. Im Vergleich zur Funkstille ist es problematisch, weil es ja um Schweigen geht, um nicht sprechen. Die Verlassenen schämen sich, also war das auch sehr schwierig, die vor die Kamera zu bekommen. Und diejenigen, die schweigen, wollen ja nicht reden oder können nicht reden, das trifft es eher. Und die vor die Kamera zu bekommen, war besonders schwierig, aber es hat trotzdem auch geklappt. Einfacher ist es natürlich dann im Buch, wenn man anonymisieren kann.
Mhm. Haben Sie bestimmte Muster entdeckt bei dieser Recherche, wie es etwa abläuft, wenn Kinder mit ihren Eltern brechen?
Meistens ist es so, dass die Kinder mit ihren Eltern erst abbrechen, wenn sie zuvor auf ihre Art versucht haben zu kommunizieren, dass sie die Beziehung nicht mehr so wollen, wie sie ist. Meistens fühlen sich die Kinder, entweder ist die Beziehung zu symbiotisch, eingeengt und ersticken in dieser Umarmung, oder sie fühlen sich nicht gesehen, was das Häufigste ist. Also sie haben das Gefühl, dass die Eltern sie nicht akzeptieren, wie sie sind, sondern ein Bild von ihnen haben, wie sie gerne sein sollen. Aber so sind sie eben nicht. Und so versuchen sie, ihren Eltern klarzumachen, nimm mich, wie ich bin, liebe mich, wie ich bin, und lass mich dann auch gehen und meine Dinge machen, wie ich sie machen möchte. Und das möchten die meisten Eltern nicht und sind dann erstaunt, wenn das Kind sich zurückzieht.
Sie sind erstaunt und sie sind vermutlich im Regelfall auch verstört und verzweifelt, weil sie mit einer solchen Situation gar nicht umgehen können.
Verzweifelt, so ist meine Erfahrung, sind die Abbrecher erst einmal. Sie sind sogar auch später noch die Verzweifelten, die damit nicht zurechtkommen, dass sie zu ihren Eltern abgebrochen haben. Sie kämpfen, aber um zu überleben, und das sagen nicht wenige, müssen sie sich aus diesem zerstörenden Kontakt mit ihren Eltern herausziehen. Das ist nicht immer so, dass die Eltern schuld daran sind. Sie merken das ja oft gar nicht, aber die Verzweiflung, das war auch etwas Erstaunliches, ist auf Seiten der Abbrecher größer.
Das bedeutet aber, da ist sozusagen in der Binnengeschichte der Beteiligten über viele Jahre hinweg ziemlich viel falsch gelaufen, offenkundig.
Der Abbruch, die Funkstille kommt nicht aus heiterem Himmel. Das ist seit Jahrzehnten vorbereitet, wie bei einem Schläfer. Und dann kommt es zum Attentat und das Attentat ist der Abbruch.
Wenn Menschen von einer Sekunde auf die andere den Kontakt abbrechen, das war, Tina Soliman, ihr großes Thema in den letzten Jahren rausgekommen ist ein Dokumentarfilm. Rausgekommen sind auch zwei Bücher. Eines 2011 erschienen, Titel Funkstille. Ein aktuelles jetzt mit dem Titel Der Sturm vor der Stille. Wie haben Sie diesen Sturm erlebt?
Heftig.
Heftig?
Ja, weil dabei geht es um den Sturm, den die Abbrecher erleben, bevor sie abbrechen. Also es ist in der Tat natürlich nicht wirklich ruhig in dieser Zeit. Es brodelt wie bei einem Vulkan und dann kommt er eben zum Ausbruch mit dem Abbruch, mit der Funkstille. Also die meisten sagen, sie haben ja zuvor gekämpft und wollten den Kontakt nicht abbrechen, wussten sich dann aber irgendwann nicht mehr anders zu helfen, als aus diesem für sie zerstörerischen Kontakt herauszugehen.
Bei welchem ihrer Protagonisten, bei ihren Abbrecher-Protagonisten, war der Sturm am heftigsten?
Bei demjenigen, der sich aus einer symbiotischen Beziehung befreien musste.
Zur Mutter?
Genau.
Mhm. Was ist bei dem passiert?
Na, er sagte, er hätte entweder seine Mutter umbringen müssen oder eben aus diesem Kontakt oder sich oder aus diesem Kontakt rausgehen müssen. Und das hat er dann eben auch gemacht. Er ist auch abgetaucht für ein Jahr, komplett, war für niemanden erreichbar. Und hat dann den Kontakt zur Mutter für weitere mehrere Jahre abgebrochen. Und als er sich dann sicher fühlt, das ist ja oft aus einer Unsicherheit heraus. Die Abbrecher sind oft nicht die Starken und die Kalten, wie es scheint, sondern es brodelt, sie sind hilflos, ängstlich. Angst spielt eine ganz große Rolle bei der Funkstille. Und um sich selbst zu retten, gehen sie aus dem Kontakt raus.
Warum ist dieser Typ in so eine emotionale Extremsituation gekommen, dass er ernsthaft sich überlegt hat, die eigene Mutter umzubringen?
Weil sie ihn erdrückt hat, meinte er. Also sie hat ihn, glaubt er, zu viel geliebt. Ich habe aber auch mit der Mutter gesprochen. Sie sagt, er ist einfach nicht gegangen. Also es geht immer auch bei der Funkstille um mehrere Realitäten. Es geht um Wahrnehmung. Nur was macht man, wenn die Wahrnehmung eben so ist, dass sie mich erdrückt oder dass er nicht seinen eigenen Weg geht? Mhm. Jeder hat seine eigene Wahrnehmung. Und wenn diese Wahrnehmungen so sind, auch wenn es nicht der objektiven Realität, die es wahrscheinlich gar nicht gibt, entspricht, dann sind diese Emotionen stark. Und da muss man versuchen, damit umzugehen. Und wenn man sich nicht zu helfen weiß, dann flieht man. Die Funkstille ist ja in erster Linie eine Flucht und eben eine Flucht in einen Schutzraum aus Schweigen.
Wenn man das verallgemeinert, würde das bedeuten, der Abbrecher bringt sich aus einer eigentlich auch so empfundenen, extrem schwachen Position mit dem Abbruch in eine vermeintlich starke Position?
Das Machtverhältnis wird schon verschoben. Also in erster Linie glaubt ja, der Abbrecher war die verlassene Person, die später verlassene Person, die Dominante, die vorgegeben hat, wie zu leben, wie man leben soll eben. Und durch den Abbruch verschiebt er das Machtverhältnis, weil die verlassene Person kann nicht mehr agieren. Sie bleibt ja ohnmächtig zurück, macht sich Gedanken. Es gibt viel zu viel Raum für Missverständnisse. Die meisten Verlassenen drehen sich wie in so einer Endlosschleife und fragen sich, was habe ich falsch gemacht? War das das letzte Gespräch? Die meisten glauben immer, es gab den Auslöser. Aber es gab meistens gar keinen Auslöser. Sondern es ist lange, lange vorbereitet, dieser Abbruch.
Ja, und diese Verlassenen können dann schlussendlich auch nicht abschließen?
Genau. Das ist teilweise auch so gewollt vom Abbrecher. Also es wird schon oft auch, dann gibt es auch Wut natürlich und dann wird versucht, diese Beziehung in der Schwebe zu halten, weil es ja keinen Abschluss gab. Und die Verlassenen können nicht abschließen, weil eben nichts erklärt wurde. Und wenn etwas keinen Sinn macht, wenn etwas nicht plausibel ist, dann quält es. Es geht ja auch um Plausibilität für den Verlassenen.
Ja. Haben Sie Happy Ends erlebt?
Ja. Ja, also gerade dieser Abbrecher, der zu seiner Mutter abgebrochen hat und sich aus dieser symbiotischen Beziehung seiner Meinung nach gerettet hat, hat wieder Kontakt zu seiner Mutter und er ist vorsichtig gut.
Prostitution in Deutschland, die Story im ersten, ein Film aus dem vergangenen Jahr. Tina Soliman, unser heutiger SWR1-Leutegast, hat diesen Film gedreht, zu großen Teilen auch in Stuttgart. Ja. Was ist Ihnen von diesen Dreharbeiten am nachhaltigsten in Erinnerung geblieben?
Fast alles. Also wenn man sich 2 Jahre in dem Milieu herumtreibt, dann bleibt einem schon viel hängen. Ich hatte auch eine Co-Autorin übrigens. Wir waren hier in Stuttgart im Paradise, dem größten Bordell Europas.
Auf den Feldern.
Genau. Und haben aber auch im Leonhardsviertel gedreht. Es ging aber ein bisschen mehr, es ging auch um Zwangsprostitution, aber es ging schon eher um die Frauen, die es freiwillig machen und wer wirklich der Prostitution verdient, wer davon profitiert. Und nicht zuletzt haben wir herausgefunden, wir waren auch in den Finanzämtern, dass der Staat ganz gut mitverdient.
Warum der Staat?
Weil er Steuern eintreibt bei den Prostituierten, zweifach. Bei den Bordellbetreibern, weil er an den Bordells eben auch mitverdient. Und das macht schon was aus in der Staatskasse. Das haben mir auch die Stadtkämmerer auch hier in Stuttgart bestätigt.
Warum kassiert der Staat bei Prostituierten zweifach?
Weil er eben auch Vergnügungssteuer kassiert. Und das witzigerweise bei den Frauen und nicht bei den Freiern, was uns besonders erstaunt hat. Denn wer hat hier das Vergnügen? Ich denke mal, das ist auf Seiten der Freier. Und weil er eben die ganz normale Steuer noch bei den Prostituierten abzieht. Mhm. Und dann nochmal zu den Bordellbetreibern geht und da auch nochmal abkassiert.
Auch wenn jetzt nicht im Mittelpunkt des Filmes war, die Situation von osteuropäischen Zwangsprostituierten, die sehr, sehr jung ja nach Deutschland gebracht werden, ist, vermute ich, eine außerordentlich elende.
Ja, aber ich finde trotzdem, man muss es trennen. Es gibt nun mal die selbstbestimmten Prostituierten, das sind sehr selbstbewusste Frauen, die das ganz bewusst eben machen.
Ohne Zuhälter,
freischaffend, selbstständig sozusagen und die dafür kämpfen, dass sie selber über ihr Leben und eben über ihren Körper bestimmen können. Und ich finde, das kann man sehr wohl nachvollziehen. Deswegen finde ich, so jemanden wie Alice Schwarzer schießt da übers Ziel hinaus. Lass doch mal die Frauen selbst entscheiden.
Also wenn wir jetzt doch bei den selbstbewussten, freischaffenden Prostituierten bleiben, haben Sie den Eindruck, die machen das nicht nur frei, sondern auch gern?
Teilweise machen die das gern.
Das macht denen Spaß?
Das macht denen Spaß. Es kommt darauf an, was sie machen.
Sich also von wildfremden Männern, die möglicherweise auch den Mindestanforderungen an Optik nicht entsprechen?
Ich glaube, dass die selbstständigen, freischaffenden Prostituierten sich auch freier aussuchen können. Es gibt einigen, meistens die Dominas, die haben einfach auch die Auswahl. Die können sagen, das mache ich eben nicht. Und das sind schon diejenigen, die bestimmen. Aber man muss es eben wirklich unterscheiden von den Frauen, die Zwangsprostituierte sind, die hierher geschleppt werden. Übrigens häufig von ihren Familien auch. Das darf man nicht vergessen.
Die Väter und die Brüder sind die Zuhälter.
Genau.
Wie haben Sie diese Frauen erlebt?
Gebrochen.
Das heißt?
Und schockiert von den Zuständen in Deutschland. Also eine hat gesagt, sie wurde hier wie Dreck behandelt. Das hätte sie vielleicht in Rumänien, in ihrem Heimatland erwartet, aber nicht in Deutschland.
Mhm.
Also sie war eben in einem Flatrate-Bordell gewesen, die ja jetzt glücklicherweise verboten worden sind.
Sie haben auch in Rumänien gedreht?
Ja, das war aber die Co-Autorin.
Okay, ja. Und was hat die Co-Autorin da rausbekommen?
Naja, das, wie es in diesem Flatrate-Bordell zugegangen ist, dass sie 24 Stunden durcharbeiten musste, dass sie krankenhausreif war, aber weiterarbeiten musste, das waren unschöne Dinge. Deswegen wurden diese Flatrate-Bordelle ja jetzt glücklicherweise auch verboten. Das ist auch richtig so.
Wir haben gerade gehört einen Titel von Johnny Cash. Den hat er aufgenommen am Ende seines Lebens. Man hört einen sehr alten und irgendwie auch melancholisch-depressiven Mann. Sie haben sich mit solchen Menschen auch beruflich beschäftigt, 2 Filme gemacht über Menschen, die am Ende ihres Lebens eine sehr brutale Entscheidung treffen.
Ja, ich habe sogar 4 Filme zum Thema Suizid gemacht, einmal bei Kindern und Jugendlichen und 2 eben zum Thema Suizid im Alter. Und das Auffälligste für mich war, dass es oft um Kränkung geht, dass man im Alter nicht mehr wichtig ist, dass man keine Rolle mehr spielt. So haben das die alten Menschen empfunden, dass sie ihre Rolle nicht mehr gefunden haben.
Mit welchen alten Menschen haben Sie da gesprochen, die es mal versucht haben und überlebt haben?
Genau, ja. Und dann aber auch sehr viele Abschiedsbriefe gelesen. Und bei denen, die es versucht haben und wo es nicht gelungen ist, waren es auch die weichen Methoden. Also dann ist es doch oft eher der Versuch, Aufmerksamkeit zu erlangen.
Methode ist Tabletten
beispielsweise. Genau. Und ich hatte mit einem Richter zu tun, der sehr damit kämpfte, dass er eben keine Rolle mehr spielt in der Gesellschaft, im Leben, dass er nicht mehr gefragt ist, seine Meinung nicht mehr gefragt ist, was ich auch falsch finde, weil wer sollte es wissen oder besser wissen als alte Menschen? Die können sehr viel erzählen. Deshalb drehe ich ganz gerne auch mit alten Menschen. Aber er war auch eben leicht narzisstisch und narzisstische Persönlichkeiten neigen eben dazu zu übertreiben. Kontaktabbrüche eben auch wieder auch funkstille Menschen sind oft Narzissten. Insofern hat das schon gepasst, dass er gesagt hat, dann gehe ich eben und dann könnt ihr ja sehen, was ihr davon habt. Auch ein bisschen das Gefühl, so eine kleine gemeine Rache gegenüber Angehörigen, die sich nicht genug kümmern.
Wie ist dessen Leben weitergegangen oder ist es überhaupt weitergegangen?
Okay. Ja, der lebt noch und ruft auch ab und zu noch an. Wir telefonieren auch. Der ist jetzt im Altersheim und ist fast schon so ein bisschen, man könnte sagen, aufgeblüht, weil er hat da auch Publikum.
Mhm. Haben Sie auch Menschen erlebt und getroffen, die quasi einen Bilanz-Selbstmord zumindest geplant haben, weil sie für sich zu dem Ergebnis gekommen sind, mein Leben ist sinnlos, ich bin krank, mir geht's nicht gut, ich habe Schmerzen, keiner kümmert sich um mich?
Ja, aber mit denen habe ich da nicht mehr sprechen können. Das war dann in den Briefen so beschrieben, es hat eh alles keinen Sinn mehr. Ich gehe, möchte das Ende auch selbst bestimmen. Aber davor gab es meist lange depressive Phasen. Ich glaube, wie bei den Kindern übrigens auch, man hätte schon eingreifen können mit richtiger professioneller Hilfe. Aber dazu muss ja ein bisschen auch der Mensch mitmachen. Das ist, glaube ich, immer das Problem bei Süchtigen wie auch bei depressiven Menschen.
Inwiefern müssen Sie bei einem solchen Thema als Filmemacherin auch eigene innere Haltung einnehmen und möglicherweise auch nach außen vertreten? Also Ihre Einstellung zum Thema Suizid und der Entscheidung, selbst zu bestimmen, wann man geht?
Ich glaube, man kann solche Filme nur machen, wenn man das akzeptiert. Also ich akzeptiere schon, wenn sich jemand entscheidet zu gehen, so tragisch und schlimm wie es ist. Also ich kann da nicht sagen, das sollte man verbieten. Das ist eine freie Entscheidung. Ich bin immer dafür, unabhängig und frei zu entscheiden. Wie auch bei den Frauen, die sich für die Prostitution entscheiden oder jemand, der sagt, ich möchte nicht mehr leben. Trotzdem, glaube ich, soll man dann doch versuchen, als Autor ein bisschen zurückzugehen und die Menschen erzählen zu lassen. Die haben genug zu erzählen.
Sie arbeiten, um es nochmal zu sagen, im Regelfall für ARD und ZDF. Beispiel, die Story im Ersten für die ARD oder fürs ZDF, die Reportagereihe 37 Grad. Sie haben jeweils die unterschiedlichsten Themen dort platziert. Haben Sie irgendwie in Erfahrung bringen können, welche Themen zuschauertechnisch besonders gut ankommen und wo die Leute sich eher verweigern?
Gut kommt komischerweise der Suizid an. Also da hatten wir sehr, sehr gute Quoten erstaunlicherweise, aber vielleicht auch gar nicht erstaunlich, weil es eben doch um die letzte endgültige Entscheidung im Leben geht, die konsequenteste wahrscheinlich auch. Bei den Kindern und Jugendlichen besonders dramatisch, ja. Weil man da das Gefühl hat, man hätte sie wirklich retten können, weil das eine Phase oft ja auch im Leben gibt, wo man eben an allem zweifelt. Das ist eben ab 12 Jahren etwa. Also die Kinder und Jugendlichen, die sich umgebracht haben in dem Film, waren alle so um die 12 Jahre alt.
Und
da,
12?
Ja, 12. Mhm. Und da fängt das eben dran. Und eine, mit der ich gedreht habe für den anderen Film, also da habe ich dann mit Betroffenen gesprochen, die hat gesagt, sie dachte so mit 13, 14, was soll jetzt noch kommen? Ich habe alles schon erlebt.
Mhm. Warum hat die überlebt?
Und es kam dann noch so viel, weil sie Tabletten genommen hat und gefunden wurde.
Mhm. Wie gehen Eltern mit dem Freitod ihres Kindes um?
Ich glaube, es gibt kaum was schwieriger ist. Also ich habe auch mit den Eltern gesprochen. Sie können es nicht fassen, bleiben ratlos zurück. Ein bisschen wie bei der Funkstille. Mhm. Funkstille ist für mich ja auch ein Suizid mit Notausgang. Es hat schon ähnliche Punkte, weil die Eltern sich ein Leben lang fragen, warum? Und diese Antwort nicht mehr bekommen können. Bei der Funkstelle könnte man ja eventuell die Antwort noch bekommen. Der andere ist ja noch da, nur nicht greifbar. Beim Suizid geht das leider nicht mehr.
Die Eltern fragen ein Leben lang, warum, und sie werden nie eine Antwort bekommen. Und sie werden vermutlich auch ihr Leben lang sich Vorwürfe machen.
Schuld,
es nicht verhindert zu haben, es nicht Signale nicht erkannt zu haben.
Ja, genau. Es geht um die Signale. Das ist genau das richtige Wort. Also bei der Funkstille wie beim Suizid geht es darum, die Signale vorher zu entschlüsseln, um zu verhindern, dass es zum Bruch oder zum endgültigen Bruch kommt. Mhm. Aber trotzdem den Eltern daraus einen Vorwurf machen, das würde ich, glaube ich, nicht tun, weil oft sind diese Signale wirklich nicht zu entschlüsseln.
Mhm. Aber diese Hilferufe hat es in beiden Fällen jeweils gegeben?
Vor dem endgültigen Suizid Teilweise haben die Kinder mit ihren Eltern gesprochen und gesagt, ja, ich finde, das Leben ist so schwer und so ungerecht und die ganze Welt geht kaputt. Ganz naiv eigentlich. Und dann sagte eine Mutter, ja, das Leben ist eben tatsächlich schwer und da muss man eben durch. Ich glaube, das hat nicht sehr geholfen. Aber ihr jetzt daraus eine Schuld anzuhängen, das will ich auch nicht tun. Aber ich glaube, dass den Kindern in solchen Phasen geholfen werden kann, wenn man ihnen in irgendeiner Form, entweder professionell oder eben auch anders, Zuversicht gibt.
Müsste da auch Schule eine andere Rolle spielen?
Vielleicht. Also ich weiß, dass die Filme auch oft in der Schule gezeigt wurden, um auch die Augen zu öffnen, auch den Kindern, dass dann eben auch die 13-Jährige sagte, ich dachte, ich habe alles schon erlebt und es kam noch so viel. Und ich glaube, das ist auch das Gute bei 37 Grad, dass oft dann auch so ein Aha-Erlebnis ist oder auch Trost oder man kann durch Krisen hindurchgehen und Wendepunkte überleben.
Sie haben vorhin, was die Quote angeht, gesagt, die Filme über Suizid, gute Quote, trotz des sehr ernsten und schrecklichen Themas. Welche Filme kommen beim Publikum nicht so gut an?
Ich glaube, wenn es zu abstrakt wird. Also wenn man jetzt einen Film macht, was ich auch gemacht habe, eben über den Zauber der Nacht. Das ist eigentlich wunderschön, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, da kann der Zuschauer sich nicht vorher genau eindenken, was kommt. Und das ist zu sehr ein Überraschungspaket.
Wobei dieser Film, glaube ich, auch eine relativ heftige Konkurrenz hatte.
Ja, es waren Amerika-Wahlen. Okay. Genau. Also da weiß man nicht so genau. Es ist mir auch gleich, Hauptsache es macht Spaß, Filme zu machen, das tut es.
Ist aus der Sicht einer Filmemacherin der Quotendruck in den letzten Jahren größer geworden?
Oder? Das würde ich schon sagen.
Ja?
Ja. Also da wird schon immer schön drauf geachtet, dass die Quote gut ist. Das, die ist meistens gut bei 37 Grad bei unseren Filmen und auch in der ARD. Aber es wird schon geschaut und der Druck ist erhöht.
Ja,
ist
höher. Ja, wobei das ja nicht das einzige Kriterium sein darf.
Meiner Meinung nach, klar, es müssen Menschen zuschauen, deswegen ist es ein öffentlich-rechtliches Fernsehen. Aber für mich zählt immer noch die Qualität auch des Zuschauers. Wie genau schaut er zu?
Sie haben zwei Filme gemacht über das Thema Menschen, die sich abrupt verabschieden und den Kontakt abbrechen, glaube ich, mit einer ganz guten Quote.
Ja, sehr gut.
Und vor allem mit enorm viel Reaktion, mit der Sie so gar nicht gerechnet haben. Was ist da passiert?
Ich glaube, das sind die Filme und eben auch das erste Buch. Und aufgrund dieses Buches Funkstille gab es so viele Reaktionen, also über Tausende. Bis heute schreiben mir die Menschen. Das hätten wir auch nicht erwartet. Wir haben einfach da ein Bienennest gestochen. Und jeder Mensch kennt jemanden, der den Kontakt abgebrochen hat ohne Erklärung oder ist selber betroffen. Mhm. Und deswegen auch dieses zweite Buch, in dem ich viele, viele Reaktionen vor allen Dingen von den Abbrechern verarbeite.
Ja, mit immer wiederkehrenden Mustern.
Es ist schon ziemlich offensichtlich, dass in Familien, wo nicht gesprochen wird, wo der Kontaktabbruch tatsächlich ein Konfliktlösungsmittel ist oder ein Mittel, Konflikte zu vermeiden, nicht zu besprechen, nicht anzusprechen, dass das sozusagen vererbt wird.
Echt?
Also die Menschen, die in den Familien Kontaktabbrüche hatten, beispielsweise die Eltern sprechen nicht miteinander oder haben den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen, Kriegsgeneration, Kriegskindgeneration, geben dieses Verhalten oft weiter. Verhalten wird weitergegeben.
Ja. Haben Sie umgekehrt auch feststellen können, dass mit bestimmten auch Kommunikationsmustern solche krisenhaften Beziehungen auch wieder repariert werden können?
Es ist meistens so, wenn sich der Abbrecher sicher fühlt, wenn er sich wieder gefangen hat und in diesem Schutzraum aus Schweigen zu einem Ergebnis gekommen ist, wenn er mit sich gearbeitet hat, dann hat er vielleicht die Kraft, auf den anderen wieder zuzugehen. Dass der Verlassene beim Abbrecher wieder etwas bewegen könnte, auf ihn zugehen sollte, glaube ich, ist falsch. Man muss warten können.
Wir sind am Ende der Sendung. Wir warten jetzt nicht, weil Sie müssen weiter nach Frankfurt zur Buchmesse. Ja. Viel Spaß.
Danke.